Mein Thema heute Abend ist, Gott offenbart sich durch dich, durch mich, durch uns. Kannst du das glauben? Ich soll so ein Reflektor, ein Spiegel Gottes sein, wo Gott das Licht bricht, so ein Prisma, und dann das Licht Gottes zu dieser Welt kommt. Durch dich verwirklicht Gott seine Pläne. Überleg einmal, du hast eine ganz große Berufung. Und ich möchte dich jetzt, in deine Berufung hineinbringen und sagen, wozu du da bist. Durch uns will Gott die Welt erobern. Gott hat gesagt, macht euch die Erde untertan, herrschet und füllet sie. Machen wir das? Gott will durch uns zu den Menschen sprechen. Paulus sagt, so sind wir Botschafter an Christi Stadt und ermahnen euch, lasst euch mit Gott versöhnen. Wenn du redest, soll es so sein, als wenn der liebe Gott spricht. Ich weiß noch, als wir hier in Berlin anfingen, 1988 auf dem Breitscheidplatz, da war Skandal in der Stadt. Ich weiß nicht, wie viele das mitgekriegt haben, aber auf jeden Fall die Hölle war los. Dann hat Senderfreies Berlin gesagt, Leute, ihr müsst auf dem Breitscheidplatz hingehen, da steht ein Mann und spricht, als wenn der liebe Gott selber sprechen würde. Und die beste Reklame hatte Senderfreies Berlin gemacht mit Journalisten, Morgenpost, Taz. Die ist natürlich nicht freundlich uns Christen gegenüber gewesen, aber trotzdem, wir müssen so sein, als wenn Gott durch uns spricht. Und das sind wir sind schuldig dieser Welt, Botschafter. Und bevor Gott dieser Welt Krieg erklärt, oder bevor ein Land einem anderen Land Krieg erklärt, werden die Botschafter abgezogen. Wenn die Entrückung stattgefunden hat, gibt es keine Botschafter mehr hier. Und es galt schneller denken, als wir vermuten. Gott tut nichts, Amos Kapitel 3, Vers 8, Gott tut nichts, ohne vorher seinen Knechten zu offenbaren. Und ich denke, wir sind mittendrin, wo dies alles geschieht. Millionen von Gläubigen, die haben keine Ahnung, was passiert. Sie kommen in die Kirche, beten, sagen Halleluja, Amen, preis Gott und gehen nach Hause. Aber Gott möchte uns heute Abend zeigen, er will sich an uns offenbaren, er will sich uns offenbaren. Zuerst, bevor ich mich der Welt Christus mitteile, Gott will mir begegnet sein und dann muss ich weiter sagen, was er mir gesagt hat. Und die Welt will hören, was Gott gesagt hat. Die Welt ist interessiert an Gott. Gott kennt man nur aus der Offenbarung. Und das, wie er durch uns sich offenbart. Die Energie. Und wenn ich das Wort Energie verwende heute Abend, dann meine ich nicht das im esoterischen Sinne, sondern im göttlichen Sinne. Die Kraft, egal welche Kraft, ob Dieselmotor ist oder elektrischer Strom ist oder Atomenergie ist, braucht immer ein Instrument, um sich zu manifestieren. Und Gott, die größte Energie, die größte Kraft des Universums, braucht ein Werkzeug, durch das er sich offenbaren kann. Und er braucht dich und mich. Er braucht uns. Gott macht auf dieser Welt nichts ohne Menschen, weil diese Welt für den Menschen geschaffen ist. Diese Welt muss dem Teufel wieder zurückerobert werden. Das ist ein ewiger geistiger Konflikt, der ausgestanden wird. Und du bist das Instrument Gottes, die Waffe Gottes, der Vorschlaghammer Gottes, dass Gott hier Pflöcke in diese Welt baut, schlägt und sagt, bis hierher, Satan. Und hier sollen sich deine mächtigen Wellen legen. Gott braucht Kanäle für seinen Heiligen Geist. Die Energie braucht ein Flussbett. Weißt du, was nützt es, wenn der ganze Himmel voller Energie ist, voller Dynamik ist und es kommt nicht auf die Erde? Der Blitzstrahl, wenn so ein Blitzstrahl vom Himmel runterprallt, da gibt es Millionen von Kilowattstunden, was darunter geht. Ein Blitz kann eine ganze Stadt wie Berlin erhellen, erleuchten. Aber es braucht einen Empfänger, eine Antenne, um diese Energie zu gebrauchen. So, wir haben eine hohe Berufung als Kinder Gottes. Wir sind Gesandte Gottes. Wir sind die Außendienstmitarbeiter Gottes auf dieser Erde. Außendienstmitarbeiter. Es gibt Innendienst und Außendienst. Die Erlösten, die zu Hause sind, die machen Innendienst. Jesus Christus, der hohe Priester, der tritt vor Gott und betet für uns. Aber du und ich, wir sind der Außendienst Gottes. Wir sind die Vertreter Gottes. Sein Bodenpersonal. Wir sind die Speerspitze Gottes, der Vorposten Gottes, die Wegbereiter des Herrn, die dem Herrn den Weg bereiten. Wir müssen nicht viel machen, wir müssen nur Gott hier auf diese Erde runterholen. Dein Wille geschehe. Im Himmel brauchst du nicht beten. Für den Himmel musst du nicht beten, dass der Wille Gottes hier geschieht. Das ist unser Auftrag und unser Befehl. Wir sind das Sprachrohr Gottes, die Stimme des Herrn. Und Johannes sagte, ich möchte nicht mehr sein als die Stimme des Herrn. Sagen, was Gott sagt. Tun, was Gott tut. Satan hat Angst vor wahre Gotteskinder, die ihre Berufung ernst nehmen. Ich bin erlöst. Wozu bist du erlöst? Wir sind für einen Zweck erlöst, damit wir einfach Gott repräsentieren hier. Und wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und was ihr einem der Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Also, wir sind hier Gottes Agenten auf dieser Erde. Und wir sind hier, um die Erde vom Teufel zurückzuerobern. Er ist dieser Fürst dieser Welt. Und je mehr Gotteskinder da sind, desto schneller hat Gott die Welt erobert. Du bist dem Teufel deshalb ein Dorn auch im Auge, ein Ärgernis. Er kann dich nicht ausstehen, weil er ganz genau weiß, sobald der hier seine Füße setzt, sobald er nach Berlin kommt oder sobald er in irgendeinen Stadtteil kommt, in einem Kiez einzieht, sobald Gotteskinder irgendwo hinziehen, hat der Teufel bereits Boden verloren. Wir sind Repräsentanten Gottes. Überleg einmal. Mit dir steht und fällt das Reich Gottes. Und wir sollten nicht Rückzieher machen, sondern wir sollen immer weitergehen und immer fortschrittlicher sein. Die schlimmsten Feinde des Teufels sind die wahren, geisterfüllten, hingegebenen, brennenden Kinder Gottes. Satan wird durch uns, schon allein durch unsere Anwesenheit, da musst du noch gar nichts machen. Du musst nur da sein und Hände falten, da zittert schon die Hölle. Betende Gotteskinder sind ein Ärgernis für diese Welt. Glaubende Gotteskinder sind ein Ärgernis für diese Welt, für den Teufel, für die unsichtbare Welt. Durch unser Schweigen, wenn wir schweigen, werden Steine schreien und der Teufel reißt umso größer sein Maul auf. Wenn wir schweigen, deshalb, wir können uns nicht leisten, sanft, still und friedlich zu sein. Wir müssen unser Bestes geben. Und jetzt komme ich zu einem Thema, das hat mir Gott diese Tage gezeigt. Ich bin erstaunt, meine Schwester war da, die fragt mich, wo ich das und das und das habe. Und die hört regelmäßig, wenn sie Haushalt macht, zu Hause da in Süddeutschland, hört sie unsere Predigten im Internet. So, und Gott zeigt mir manchmal Dinge und das bringe ich einfach raus. Oder ich lerne von anderen, höre was und so weiter, lass mich inspirieren. Und während ich so laufe, manchmal spazieren gehe oder mal irgendwo im Auto sitze, kriege ich tolle Gedanken, schnell aufschreiben, festhalten. Und Gott hat mir etwas gezeigt, was du, was ich, was wir sind. Und wir haben Probleme. Und du fragst dich, mein Gott, was habe ich verbrochen? Warum habe ich so viel Ärger, so viel Trouble, so viel Schwierigkeiten, so viel Chaos, so viel Durcheinander in meinem Leben? Warum läuft alles so schief? Wie viele von euch können Karten spielen? Ich will nicht fragen, aber ist okay. Gott segne euch. Aber du weißt, was bei Kartenspielen ganz arg wichtig ist. Zuerst einmal, du gibst die Karten raus und dann hast du eine Trumpfkarte. Und weißt du, und Gott spielt bis zur letzten Karte. Er weiß, ich könnte jetzt alles hinlegen und der Mann ist verloren. Oder dieser Spieler, dieser Gegenüber ist verloren. Aber er lässt so ein Kärtchen nach dem anderen, ein Stich nach dem anderen und so weiter. Lässt er einfach raus. Aber die Trumpfkarte behält er noch. Du bist, und das hat Gott mir gesagt, jeder von uns ist eine Trumpfkarte Gottes in seiner Hand. Wenn wir in seiner Hand sind, bist du eine Trumpfkarte. Weißt du, und du wunderst dich, mein Gott, das geht er weg von mir, das gibt er weg von mir, das gibt er weg von mir, jenes gibt er von mir. Und dann kommt diese Trumpfkarte. Und weißt du, was mit der Trumpfkarte passiert? Alles wieder zurück. Alles wieder geholt. Und deshalb, du brauchst keine Angst haben, wenn du Gottes Trumpfkarte bist. Du verlierst bei Gott nicht. Wir denken immer, bei Gott verlieren wir. Aber nein, Gott wirkt durch uns und wir bleiben diese Trumpfkarte. Die gibt er nicht aus der Hand. Deshalb sagt, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Du, als Trumpfkarte wird er behalten bis zum Schluss, bis es nicht mehr geht. Und zuerst das und das und so weiter. Und ihr denkt, Mensch, der Mann ist doch dumm. Der spielt einfach und verspielt alles und gibt alles so frei und so weiter. Aber der weiß nicht, dass die Trumpfkarte in meinem Besitz ist. Mit dir trumpft Gott. Kannst du das vorstellen? Mit dem Hiob trumpft Gott. Tast er alles an, aber seine Seele nicht. Mit dir sticht er Satan aus. Verstehst du das? Und auf diese Trumpfkarte, auf das arbeitet er zu, bis er die frei oder freigeben kann. Was für ein Tag wird es sein, wenn der Herr dann die Seinen so plötzlich offenbart. Und die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Die ganze Schöpfung. Diesen Stich, diesen Trumpf. Die Gläubigen haben noch eine ganz große, wichtige Funktion, wo Gott mit einem Schlag alles kassiert und alles zurückholt. Und dann steht der Teufel blank. Dann ist er pleite. Gott hat sich unser angenommen, wir sind in seiner Hand, hat uns und erwählt, dich und mich erwählt, damit er sich durch uns offenbare, damit er dem Teufel durch dich und mich alles wegnimmt. Ihm. Damit er ihn ruiniert. Wir sind in diesem geistlichen Kampf und das bleibt uns nicht erspart. Und fragen uns oft, mein Gott, warum? Aber Gott hat große Pläne mit dir noch. Er will die Welt durch dich und mich verändern. Deshalb ist es so wichtig, dass wir bereit sind, Gottes Werk zu tun, dass wir in der Hand Gottes aushalten und sagen, nicht, Herr, jetzt bring mich rein mit, jetzt in diesem Moment könntest du alles haben. Gott sagt, nein, nein, ich will noch mehr haben. Ich spiele und er legt seine Karten immer mehr, seine Karten raus, immer mehr raus und er packt immer mehr raus und denkt, also den kriege ich doch noch, aber er weiß nicht, dass das Entscheidende ganz woanders liegt. Nur Gott ist es, was uns so richtig gebrauchen kann. Gott kennt den Anfang und das Ende des Spiels. Gott kennt die Spielregeln. Und Gott selbst hat die Spielregeln geschrieben. Deshalb kennt er die Spielregeln. Er sagt, so und so wird es gehen. Wir verstehen vieles nicht. Es sei denn, der Heilige Geist leitet uns. Und das Beste, was wir tun können, damit die Offenbarung Gottes durch uns sich verwirklicht, ist ruhig bleiben. Nicht nervös werden. Gott will durch dich noch große Dinge tun. Und vielleicht nicht gerade heute und nicht gerade morgen und nicht gerade übermorgen, weil es Gottes Zeitplan, Gottes Terminplan und Gottes Kalender, Gottes Uhren gehen anders. Zu seiner Zeit. Ich denke nur an Josef. Verkauft, ins Gefängnis gesteckt, vergessen, immer wieder. Und dann kommt die Trumpfkarte, der Pharao träumt. Und dann der Moment. Weißt du, jeder von uns hat eine Stunde Gottes, eine ganz besondere Stunde, Sternstunde in seinem Leben. Diesen Höhepunkt, es gibt nicht 3, 4, 5, 10 Höhepunkte. Dein Leben ist für einen bestimmten Höhepunkt und dann kannst du abdanken. Aber das haben wir meistens noch nicht erreicht. Die wenigsten von uns. Ich denke nur an Simson. Weißt du, wir versagen manchmal. Und Simson wurden die Augen ausgestochen, nur weil er mit der Sünde, mit dieser Delilah da gespielt hat. Hat Blödsinn und Dummheiten gemacht, Torheiten gemacht. Und wir fragen uns manchmal, mein Gott, warum mache ich so viel Dummheiten? Warum geht in meinem Leben alles so schief? Verliere ich die große Kraft Gottes? Verschleudere ich, verpenne alles? Dann werden mir die Augen ausgestochen, dann stehe ich in der Tretmühle der Philister. Warum das alles? Und dann heißt es, in dem Tod, als Simson starb, hat er mehr Philister getötet als in seinem ganzen Leben. Vielleicht in deinem ganzen Leben erreichst du nie das, was du erreichen solltest. Aber in deiner Todesstunde erreichst du mehr, als was du dein ganzes Leben je erreichen konntest. Ich denke nur an manche Märtyrer. Weißt du, die sind alle tot. Die existieren nicht mehr. Aber über ihr Grab hinaus predigen sie, lehren sie, die Menschen besinnen sich an sie, erinnern sich an sie. Und da plötzlich, wo man denkt, man hat ihn alles total vergessen, da predigt er noch. Und gerade Tote, die reden besser als Lebendige. Ich glaub's gar nicht. Tote reden, die wirklich ihr Leben nicht wertgeachtet haben, ihr Leben hingegeben haben. Und manchmal hat es ausgesehen, was habe ich schon geschafft in meinem Leben, was habe ich erreicht. Ich denke nur wie dieser Simson. Alles verspielt Gott. Warum das alles? Das Leben ist Arbeit und Mühe und Plagerei, aber wenn es für Gott gelebt wurde, wenn man Gott rübergebracht hat. Und deshalb, ich habe eines gelernt in meinem Dienst, wenn ich predige, ich sollte so predigen, als wenn es heute Abend meine letzte Predigt wäre. Alles sagen und dann vergessen. Und wir sollten so leben, als wenn unser Tag heute der letzte Tag wäre. Dann leben wir richtig. Da braucht man gar nicht viel Bibel studieren, da braucht man nicht viel beten. Wenn du so lebst, als wenn es dein letzter Tag wäre, deine letzte Predigt, dein letztes Gebet, deine letzte gute Tat, dann hast du richtig gelebt. Gott will sich durch uns offenbaren. Er will was Gutes durch uns tun. Der Teufel hat sich verkalkuliert. Wenn du mit Gott richtig im Bunde stehst und mit Gott wandelst, die Pforten der Hölle können dich nicht überwältigen. Und du bist Gottes Trumpf, wenn du richtig lebst. Wenn du richtig lebst. Gott spielt mit dir. Gott arbeitet mit dir. Du bist wie ein Samenkorn, das in die Erde fällt, sterben muss und dann geht's auf und dann trägt's Frucht. Jesus sagt, das Weizenkorn, es sei denn. Zuerst alle anderen Karten rausgegeben. Und das Leben ist auch zuerst alles andere vergeben. Oder es gibt alle Spiele, fast alle Spiele. Du kannst erst so bei Dame oder bei Schach oder sowas erst mal Platz machen. Zuerst aufräumen mit diesen kleinen Bauern und kleinen Steinchen. Zuerst mal aufräumen. Und das ist, was Gott macht, bevor er das Spiel richtig eröffnet, räumt er mal richtig auf. Wenn Gott anfängt, mit dir zu spielen, ob Schach ist oder Mühle ist oder was es auch ist, zuerst mal richtig aufräumen. Die stehen alle im Weg. Da gibt es so vieles, was in deinem Weg steht. Auch Liebe, nette, gute Dinge und Taten, die müssen aufgeräumt werden. Vergessen. Ich vergesse, was da hinten ist. Und dann wird Bahn gemacht und dann ziehst du so richtig durch über das Spielfeld. Dann kannst du so richtig marschieren. Und dann kannst du die Karten auch richtig einsetzen. Wir sagen manchmal, wenn so Gott uns in der Hand nimmt, Gott, du verspielst mich, du verplemperst mein Leben, ich vergeude mein ganzes Leben. Gott, es ist alles, es sieht alles so unbrauchbar, nutzlos. Aber Gott sagt, mein Kind, durch einen einzigen Zug kann ich unter Umständen mehr erreichen, als was du denkst. Ich denke manchmal, es sieht in unserem Leben sehr, wir sehen die Welt nur mit unseren Augen. Also Peter Alexander, nicht der Peter Alexander, der bei uns singt, sondern der Peter Alexander, der Begründer der Schweizer Genfer Bibelgesellschaft, der ist zum Glauben gekommen. Weil Gott jemand benutzt hat, so eine Trumpfkarte. Es war ein Bibelverkäufer, ein Bibelkolporteur nannte man das früher, so Buchhändler, der unterwegs war und so sein Geld verdiente, Bibeln verkaufte. Er kommt in einem Abteil und bietet eine Bibel an, einem Gast. Und sagt, was, Bibel? Guckt an, sagt, wie viel haben Sie davon? Sagt, der ganzen Koffer voll. Und dann geben Sie hier alle. Kauft, bezahlt die Bibeln, kauft die ganzen Bibeln ab, dreht das Abteilfenster runter, schmeißt zum Fenster raus. Dieser Bruder, der das erlebte, der war geschockt. Weißt du, das ist so Trumpfkarte, wie Gott eine Trumpfkarte einsetzt. Und wir denken, das ist katastrophal. Und das hat er gedacht in seinem Leben, Katastrophe. Und dieses teure Wort Gottes hat er zum Fenster rausgeschmissen. Und dieser Bibelhändler. Und er ist so traurig und sagt, Gott, guck mal, alles umsonst. Die ganze Reise, der ganze Einsatz. Und er ist sehr traurig. Hat auch seinen Dienst quittiert von dem Moment. Hat gesagt, Gott, das lohnt sich nicht. Und obwohl in der Bibel steht, unsere Arbeit für Gott ist nicht vergeblich und nicht umsonst. Nach Jahren hört er, dass in dieser Stadt ein Prediger ist, ein junger Mann, feuriger Mann Gottes, gewaltiger Prediger. Massen werden angezogen, das war dieser Alexander, werden Massen angezogen und er sagt, ich möchte diesen Mann hören. Alle Welt spricht von diesem gewaltigen, redegewandten Mann, ich will hören. Und dann sagt, ich möchte heute hier in dieser Stadt Zeugnis geben. Ich habe eigentlich noch nie mein Zeugnis gegeben und ich will hier mein Zeugnis geben. Und dann sagt er, ich war lebensmüde, ich wollte meinem Leben Schluss machen. Mein Leben hat keinen Sinn gehabt, alles verfahren. Ich hatte alles, was ich wollte, aber ich war doch nicht glücklich in allem, was ich hatte. Und ich wollte meinem Leben Schluss machen. Und dann war ich da, wo der Zug von da bis dort fuhr, war ich am Bahngleis, habe mich über Bahngleis gelegt und habe gewartet, bis der Zug von dort und dort kommt und einfach auf den Zug gewartet. Und dann, während ich so auf die Gleise mit dem Kopf liege und auf den Schnellzug warte, sehe ich einen Koffer liegen im Graben. Denke, das gibt's doch nicht, dass da ein Koffer liegt. Und weißt du, Neugierde. Und da diese Neugierde zieht ihn zum Koffer und er liest und macht den Koffer auf. Und was sieht er? Der ganze Koffer voller Bibel. Dann setzt er sich hin, hat seinen Selbstmord vergessen, liest die Bibel und ist so zum Glauben gekommen. Und das hat ihn veranlasst, die Genfer Bibelgesellschaft zu gründen später. Aber durch diesen einen Bruder, der entmutigt wurde oder einfach seinen Dienst quittierte, ist ein anderer in seine Fußspuren gestanden. Und dann sagte, ich möchte dem Mann danken, so predigt er. Ich möchte dem Mann danken, der mir nicht nur eine Bibel damals am Bahngleis hingelegt hat, sondern einen ganzen Koffer. Und dieser Bruder sieht. Und dann geht er zu ihm und erkundigt sich und sagt, Bruder, wann war das, wo war das und so weiter. Und das war, wo seine Tiefstunde war, wo er seinen Dienst quittierte, wo er sagte, Gott, es hat doch keinen Wert. Wo dieser reiche Mann die Bibel zum Fenster rausgeschmissen, genau an der Stelle, das war Timing, an dieser Stelle, dort habe ich Jesus gefunden. Und dann sagte er, und ich bin so Gott dankbar, dass durch diesen Dienst damals du zum Glauben gekommen bist. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Und lass uns also nicht unterkriegen, der Teufel, und das ist Trumpf. Weißt du, wie Gott trumpft? Genau exakt an der Stelle, an dem Punkt, wo der sich das Leben nehmen will. So errettet Gott Menschen. Und du weißt nicht, wie viele in der Ewigkeit sind. Du hast Traktate verteilt und die zerknüllt und auf den Boden geworfen. Und wie viele sind da zum Glauben gekommen? Unser Timo und so weiter, ich werde nie vergessen, da kommt rein und dann bringt er so einen zertrampelten Zettel, hat er auf der Straße gefunden und will sich bekehren. So einfach geht das. Und sein Freund hat er mitgebracht, der andere ist irgendwo in Britz, in irgendeine andere Gemeinde. Sein Freund, der sich ja damals bekehrt hat. Durch ein weggeschmissenes Traktat. Also, lass uns nicht entmutigen, wenn Sachen weggeschmissen werden. Weißt du, Gott legt das alles so auf der Karte. Er setzt nicht alles auf eine Karte, sondern er lässt alle anderen Karten auch mal spielen. Er lässt auch die anderen Karten spielen. Also heute ist Gott Kartenspieler. Damit unserem Leben so, und diese Karten müsstest du dein Leben sehen. Der Teufel verschätzt sich. Wenn Gott etwas in die Hand nimmt, Gott arbeitet anders als du und ich denken und planen. Anders als wir denken und planen. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Der Herr Jesus kommt, um seine Braut zu holen. Und da wird sich Gott offenbaren. Und weißt du, wenn ich heute schon so von Kartenspiel predige und rede, möchte ich ein anderes Bild nehmen. Gott kommt. Und da sitzen Leute, die denken, mich wird er holen. Ich bin die Prinzessin. Ich bin der König. Und weißt du, wen Gott nimmt? Den Aschenputtel. Gott will nicht die Prinzessin, den König, oder er wird nicht die evangelische, katholische Kirche oder Freikirchen oder wenn wir sie abholen, er wird seine Braut abholen. Aschenputtel. Und wir sind manchmal in der Welt gegenüber Aschenputtel. Machen die ganze Drecksarbeit. Immer die niedrigste Arbeit. Immer unten durch. Aber Gott holt. Und dieses Aschenputtel hat etwas in sich. Plötzlich findet der Herr seine Braut. Die unschuldige, reine, fehlerfreie. Plötzlich wird sie der Welt entrissen. Plötzlich diese Trumpfkarte. Halleluja. Plötzlich. Du denkst, oh Gott, ich bin ganz allein in dieser Welt. Ich bin der Einzige. Vergiss es. Auch wenn du dir manchmal ganz allein und ganz arm und armselig vorkommst. Gott hat zu Elia gesagt, Elia, verliert doch nicht den Kopf. Ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Ich habe noch Leute. Die sind nicht alle kaputt und verdreckt und vermarktet und so weiter. Da gibt es doch welche, die konsequent und kompromisslos meinen Weg gehen. Da gibt es 7000, die eine Offenbarung von mir haben, die Heilsgewissheit haben, die wissen, mein Name steht im Buch des Lebens. Bist du in der Hand Gottes? Kennt der Herr die Seinen? Weißt du, du kannst die Bibel kennen, aber das reicht nicht aus. Du musst Gott kennen. Du musst Gott kennen. Und zwar durch seine Offenbarung. Und da jetzt die Frage, die ich noch stelle, weißt du, ich will heute nicht lang predigen, weil wir schon einen langen Tag hatten. Aber ich will nur ein paar Gedanken. Woher kennst du Jesus? Vom Konfirmandenunterricht? Von Kinderkirche? Vom Gottesdienst? Haben dir das die Juden erzählt? Haben dir das die Katholiken erzählt? Haben dir das die irgendwelche andere Sektenleute erzählt? Woher kennst du Jesus? Und ich denke, es ist so wichtig, woher kennst du ihn? Das zu wissen. Kennst du von irgendeiner Sekte, irgendeine Irrlehre, irgendeinen Prediger? Oder kennst du Jesus durch seine Offenbarung? Er ist mir erschienen, wie Saul von Tarsus. Ich kenne Jesus nicht mehr nach dem Fleisch, sagte er, sondern er ist mir erschienen. Und wenn Jesus dir erschienen ist, dann heißt es, und Paulus sagt weiter, ich war nicht ungehorsam dieser Erscheinung. Überall, wo er hinkam, er musste davon reden. Auch wenn der König sagte, Paulus, du rasest, deine hohe Weisheit macht dich verrückt und wahnsinnig und so weiter. Und du bekehrst mich, es fehlt nicht mehr viel. Und ich werde auch gläubig. Dann sagte nicht nur du, sondern ich möchte, dass alle gläubig werden. Wenn jemand die Offenbarung hat, bringt die Offenbarung. Trägt die Offenbarung. Und wir sollten Offenbarungsträger werden. In der katholischen Kirche gibt es einen Heiligen, der heißt Christophorus. Er trägt Christus über Not, übers Wasser, über Gefahren und so weiter. Er trägt Christus. Bist du also ein Christusträger, der Christus trägt? Nicht, weißt du, wir möchten immer von Christus getragen werden. Ist doch so ein schönes Leben. Gottes Kinder möchten immer getragen werden. Auf Adlersflügel durch das tosende Meer. Vergiss das. Gott will auch getragen werden. Trägst du Christus? Kann sich Gott durch dich offenbaren? Kann Christus zu deiner Familie kommen? Kann Christus in deine Gesellschaft kommen? Kann Christus in deinen Bekanntenkreis kommen? Wird er dort bekannt gemacht? Du trägst Christus. Du bist nicht nur Christ, sondern du solltest Christophorus werden. Christusträger. gibt so eine Band, sogar eine Musikband, Christusträger. Aber weißt du, du brauchst keine Band, um Christusträger zu werden. Wenn du Christus im Herzen hast, Reich Gottes in dir, dann wo du überall hinkommst, kommt Reich Gottes. Wo du hinkommst, kommt überall Jesus hin. Christus in dir. Musst du vorstellen, was das bedeutet. Wenn du dann in die Diskothek gehst, Christus geht mit dir in die Diskothek und du trägst an diesen unheiligen Ort, wo, ich sage das mal, Gänsefüßen unheilig, du trägst dort Christus hin und plötzlich ist dort eine ganz andere Atmosphäre. Plötzlich geht der Schallplattenspieler kaputt. Oder plötzlich entsteht eine Unruhe. Wenn Christus in dir wirklich ist, du musst nicht viel machen. Du musst nur Christus hineintragen. Geschwister, ich möchte euch ein Gedankengut hin weitergeben. Wenn Christus in dir ist, wo du hingehst, in der Schule, oder ins Altenheim, oder im Gartenhaus, überall, wo du hingehst, wenn du Christus mit dir mitnimmst, dann trägst du ihn hinein in deine Umgebung. Dann bist nicht mehr du da, sondern Christus ist da. Da ist der Heilige Geist da. Da ist der Himmel da. Da ist die Herrlichkeit da. Da ist eine andere Welt da. Du bist das Einfallstor Gottes in diese Welt. Christophorus. Gott will sich durch dich offenbaren. Jesus kennen sie nicht. Also wenn mir jemand sagt, ich mach dich mit Jesus bekannt. In Frankfurt oder da kommt doch jemand zu mir und fragt, Bruder Matthäus, was habe ich falsch gemacht? Und dann sage ich, was ist passiert? Dann hat sie auf der Straße Traktate verteilt und zum Gottesdienst eingeladen. Und dann hat sie auf der Straße der Person gesagt, möchtest du zu Jesus kommen? Dann schrie die Person auf der Straße und sagt, nein, um Himmels Willen, ich will noch nicht sterben. Zu Jesus kommen. Die Leute verstehen, wenn es ans Jesus kommen geht, sterben. Ich will noch nicht sterben. Sofort nein und gleich gewichen. Dann fragt sie, was habe ich falsch gemacht? Ich habe nur gesagt, möchtest du zu Jesus kommen? Aber es ist ganz anders, wenn Jesus durch uns zu den Leuten hinkommt. Wenn du Jesus sehen willst, möchtest, du kannst nicht sehen, er ist im Himmel, sitzt zur Rechten der Majestät Gottes und nur ganz wenige haben die Gelegenheit, Jesus zu sehen, wie Stephanus sitzt zu der Majestät Gottes. Ganz wenige. Aber wenn die Menschen Jesus anschauen möchten, dann müssen sie dich anschauen, dich und mich und uns anschauen. Und plötzlich sehen sie, das sind Menschen, so wie Jesus, die reagieren wie Jesus. Die handeln wie Jesus, die leben wie Jesus. Und weißt du, in Antiochien, nicht in Jerusalem, in Antiochien wurden die Christen oder die Jünger Christen genannt, weil sie so wie Christus in Kleinformat waren, in Miniatur. Und Geschwister, es ist kein Stolz, es ist kein Hochmut. Weißt du, ich kenne die Pietisten und so weiter. Es ist kein Stolz und kein Hochmut, wenn ich sage, schau mich an. Ich bin Christus in Miniatur. Petrus, als er den Lahmen heilte, was hat er gesagt? Der Lahme ist nicht nur im Namen Jesu geheilt worden, sondern Petrus nahm ihn an der Hand, stellt ihn auf die Beine und sagt, schau mich an. Schau mich an. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Schau mich an. Können die Menschen dich anschauen und durch deine Augen Jesus sehen? Können sie durch dein Gesicht, durch dieses Lächeln, Freundlichkeit, können sie Jesus sehen? Schau mich an. Und weißt du, warum Petrus sagen konnte, schau mich an? Der hat bitterlich geweint. Das war der Schlüssel. Der hat bitterlich geweint. Also er hat sich zuerst mal ganz groß von sich gedacht, was er was ist. Ich kann's. Ich werde den Herrn verteidigen, auch wenn es bis zum Tod geht. Hat sogar einen Dolch mitgenommen. Aber was hat er gelernt? Ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Schau mich an. Also er war kein Amerikaner, er war ein Jude, dieser Jesus. Schau mich an. Gold und Silber habe ich nicht. Erwarte nichts von mir. Ich bin nur ein Kanal, nur ein Werkzeug. Und ich bin ein Kind Gottes. Und dann heißt es, als der Hohe Rat, als sie die Jünger Johannes und Petrus anschauten, die waren ja verhaftet. Und die haben gewusst, das sind einfache, ungelehrte Leute. Ob die lesen und schreiben konnten, ist dahingestellt. Das sind ganz einfache, ungelehrte Leute. Aber als sie sahen, dass sie also nicht so weltlich gesehen, nach weltlichen Maßstäben oder nach der Pharisäermaßstäben gebildet waren oder beredet waren, die waren schon sehr beredet. Halte mal eine Predigt vor 3000 Jahren, vor 3000 Leuten aus dem Ärmel schütteln. Aber sie sahen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das hat man gesehen ihnen. Wie hat man den Leuten angesehen, dass sie mit Jesus waren? Und sie konnten nichts dagegen sagen. Wenn die Menschen Jesus in uns sehen, wenn Gott sich in uns offenbart, können die Menschen nichts mehr sagen. Ihr Maul ist gestopft. Als sie Jesus sahen, die Pharisäer sagen, was wollen wir sagen? Geben wir ein paar Peitschhiebe, schlagen sie wie tot und bedrohen sie, nie mehr den Namen Jesus zu gebrauchen. Das war alles, was sie tun konnten. Und die gehen nach Hause, knien sich hin und sagen, lieber Gott, ich danke dir, wir danken dir. Herr, Vater im Himmel, wir danken dir, Heiliger Geist, wir danken dir. Und dann, Heiliger Geist. Und als sie Heiliger Geist gesagt haben, da kam die Kraft Gottes, da kam die Freimut, da kam die Herrlichkeit Gottes. Die Wände bebten, als sie gebetet hatten, die Städte hat sich bewegt. Die Herrlichkeit Gottes kam wieder. Und am nächsten Morgen stehen sie wieder auf dem Marktplatz und reden von Jesus. Sie waren mit Jesus gewesen. Das ist das Geheimnis. Bitterlich geweint, ohne Buße. Weißt du, du musst nicht die ganze Ewigkeit weinen. Wenn du richtig geweint hast, sagst du, Gott, oh mein Herr, mein Gott, mein Kopf. Das reicht. Mein Herz, meine Seele. Und dann hat er geweint und dann hörte diesen Gruß von Petrus, vom Herrn Jesus am Ostermorgen. Und dann kommt, ich kann mir die Jünger vorstellen, was hat er gesagt? Was hat er getan? Wie hat er reagiert? Wie war er? Ja, wir dürfen nicht vergessen, Petrus zu grüßen. Das hat er gesagt. Und grüßt mir Petrus. Und weißt du, als er das hörte, hat er das wirklich gesagt? Grüßt mir den Petrus, hat dir schon gereicht. Dieses Zeugnis des Herrn Jesus, die Liebe Gottes, zu wissen, ich bin von Gott geliebt. Und wenn du, auch wenn du Scheiße gebaut hast, auf Deutsch gesagt, wenn du Fehler gemacht hast, wenn du versagt hast, wenn du bankrott gegangen bist, wenn du Offenbarungseid gemacht hast, egal was du angestellt hast, am Ende gewesen bist, abgestürzt. Grüße mir, Petrus. Weißt du, dieser Gruß aus der himmlischen Welt, dann kannst du nicht mehr anders. Dann brauchst du kein Gold und kein Silber, um der Welt zu dienen. Dann hast du was zu geben, dieser Welt. Wir sind dazu da, damit sich Gott durch uns offenbart. Und Gott kann dir kein größeres Geschenk geben als Jesus. Das größte Geschenk, das Gott dir und mir je geben kann. Du brauchst nicht Gold und Silber. Jesus ist das große Geschenk Gottes. Gott kann dir nichts Größeres geben als seine Liebe. Und er beschenkt uns mit Jesus, Römer 8, 23. Und Gott schenkt uns alles mit Jesus. Wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Und dann gehst du als Beschenkter an die Arbeit und dann fängst du an, Christus weiterzugeben und weiter zu vermitteln. Gott hat uns die ganze Fülle in Jesus gegeben. Kolosser Kapitel 1, Vers 15. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Durch ihn ist alles geschaffen worden, auch die unsichtbaren Mächte und Gewalten. Du musst es vorstellen. Du als Repräsentant Gottes, du vertrittst nicht nur jetzt hier eine Gemeinde, Neue Nazareth-Kirche hier oder Gemeindezentrum. Nein, du vertrittst keine Organisation, du vertrittst den Organisator selber. Halleluja. Du vertrittst einen Organismus und du bist ein Leib Jesu Christi, ein Glied. Du bist ein Finger von Jesus, ein Zeh von Jesus, die Zunge des Herrn, die Stimme des Herrn. Du repräsentierst den Herrn Jesus. Wir als Leib Jesu, als Gemeinde Jesu, vor 2000 Jahren und bis Jesus wiederkommt, wir alle zusammen repräsentieren Jesus. Ich habe am Mittwoch gesagt, es gibt Gefäße zur Ehre und Gefäße zur Unehre. Stell dir mal vor, du wärst ein Nachttopf. Keiner von uns möchte ein Nachttopf sein. Aber was hatten wir damals, wo man noch ein Bumsklo hatte, verstehst du, ohne Nachttopf? Wer das noch kennt, bevor es Spülklosets gab. Nachttopf. Gefäße zu Ehren und Gefäße zu Unehren. Und manche Gefäße, die zu Unehren sind. Paulus sagte, die Glieder, die man nicht so besonders ehrt, die ehrt man besonders oder die unwichtig sind. Gott gebraucht alle. Gott gebraucht Geschwister, die stark sind und Geschwister, die schwach sind. Und er dient durch die schwach sind, manchmal mehr als durch die Starken. Die Starken sind nur Fachidioten. Experten auf einem Gebiet. Aber diese Schwache und eine Kette ist so stark, wie das schwächste Glied ist. Der Kette. Also, Gott will sich durch dich offenbaren. Und Und du sagst manchmal, oh Gott, was bedeute ich in der ganzen Himmelswelt? Da sind so tausend, abertausende Gläubige. Ich bin nicht Petrus, ich bin nicht Paulus, ich bin nicht Johannes, ich bin nicht einer dieser Apostel. Soll ich dir die Wahrheit sagen? Die Apostel waren aus Fleisch und Blut wie du und ich. Petrus, ich glaube, wenn heute Gemeindeaufnahme wäre von Mitgliedern, Petrus wäre in keine Gemeinde aufgenommen worden. Immer so hochjauchzen, Halleluja, und dann zu Tode betrübt. Oder dieser sture Saul von Tarsus. Dieser sture Saul von Tarsus. So Dickkopf, so ein religiöser Fanatiker. Paulus hätte auch große Probleme, Mitglied einer Gemeinde zu werden. Aber bei Jesus durften sie alle kommen. Und sie durften alle Jesus dienen. Und Gott gebraucht die Starken und Gott gebraucht die Schwachen. Weißt du, ich habe ein Problem in der Bibel. Gott will sich durch uns offenbaren. Da Johannes ist fast 100 Jahre alt geworden und Jakobus, vielleicht ein Jahr hat er als Apostel gedient und dann haben sie geköpft. Herodes hat ihn getötet und hat Spaß gehabt, noch Kinder Gottes zu töten. Ein Jakobus, der so vom Herrn zubereitet wurde, 3 Jahre die gleiche Schulung wie alle anderen Aposteln gehabt haben und er hat nur vielleicht ein Jahr gewirkt, vielleicht auch nicht einmal. Und dann wurde hingerichtet. Und dann kam als nächstes Petrus wieder ins Gefängnis. Und so weiter. Das war also, Herodes hat Freude gehabt, jetzt Christen hinzurichten. Und manchmal, wir fragen uns manchmal, mein Gott, der wird 100 Jahre alt und dient als 100-Jähriger. Und der andere, der besucht die gleiche Schule, kriegt die gleiche Ausbildung, hat die gleiche Qualifikation sogar. Womöglich manchmal, er hat mehr Qualifikation, wie der 100 Jahre alt geworden ist. Und der wird geköpft. Und der andere wird 100 Jahre dient Gott. Welcher hat mehr Gott gedient, welcher hat weniger Gott gedient? Vergiss die ganze Frage. Kennst du diese Geschichte? Der eine kam morgens, der andere kam abends, nachmittags und so weiter zum Dienst. Mir steht dieses Bild von den Auker-Missionaren. Die Auker-Missionare, da war ein Stamm und von den Wycliffe-Bibelübersetzern. Und die Wycliffe-Bibelübersetzer wollten irgendeinen Stamm erreichen in Zentralamerika und haben ausgesucht und haben sie festgestellt, da ist ein Stamm, die sind noch nicht zivilisiert, die kennen noch nicht die Bibel, die haben noch keine Bibel. Dort gehen wir hin. Und dann haben sie probiert, sich langsam zu nähern, vom Flugzeug Geschenke abgeworfen und so weiter. Und die Leute kamen aus dem Busch, haben die Geschenke abgeholt. Und dann haben sie gedacht, jetzt wird Zeit zu landen. Jetzt sind sie so nett und so freundlich, jetzt werden sie uns aufnehmen als Missionare. Oder jetzt können wir zu ihnen gehen. Und die landen, 5 Männer steigen aus. Und die nähern sich den Leuten, die im Busch sind, nähern sich die Leute, und dann werden sie von den Auker-Speeren ermordet. Alle fünf, kommt keiner lebendig raus. Das ging durch die Presse damals, das ist vor etwa 50 Jahren gewesen, 40, 50 Jahren. Das ging durch die Presse. Die Welt war erschüttert. Kannibalen, Wilde, haben 5 Missionare, amerikanische Missionare getötet, Wycliffe-Bibelübersetzer. Das war Drama. Wie kann man sich das vorstellen? Mein Gott, wie konntest du das sowas zulassen, dass du junge, wertvolle Kämpfer Gottes mit den wilden Heidenspeere umbringen lässt? Wisst ihr, was passiert ist? Es ging durch die Presse und wirklich Bibelübersetzer haben nach diesem Tod von diesen 5 Männern mehr als 1000 Bibelübersetzer bekommen. Junge Männer haben sich plötzlich gemeldet, wir gehen, wenn die 5 ihr Leben lassen für Gott und ihr Leben nicht wert achten, wir gehen in die Mission. Über 1000 Missionare, junge Männer, die haben ihre Dienstarbeit quittiert und sind aufs Missionsfeld gegangen. Später, einer dieser Frauen, Frau Elliot, die hat die Mörder ihrer Männer besucht, ihnen vergeben, auf sie zugegangen. Und die haben sich entschuldigt und es ist Versöhnung geschehen. Aber Gott lässt Dinge, Gott spielt so eine Trumpfkarte. Weißt du, der sieht zuerst aus wie eine Katastrophe. 5 junge Männer sterben, aber dafür gehen Tausende ins Missionsfeld. Tertullian hat einmal gesagt, das Blut der Gläubigen, der Christen, der Märtyrer ist der Same der Kirche. Tausende gehen in die Mission. Und ich denke, wir sollten sehen, wie Gott arbeitet. Weißt du, Gott ist der Spieler. Gott sitzt am Schalthebel. Gott hat alles unter Kontrolle. Und wir sollten uns nicht fürchten. Also hier heißt es, Alles geschaffen auf der sichtbaren und unsichtbaren Welt. In ihm findet alles sein letztes Ziel. Alle Dinge bestehen durch ihn. Die ganze Fülle Gottes wohnt in ihm. Vers 26, Kolosser Kapitel 1. Das ist das Geheimnis, das seit Urzeiten vor Engeln und Menschen verborgen gehalten wurde. Weißt du, sogar die Engel haben nicht gewusst, wie Gott die Karten gemischt hat. Und bis heute wissen die Engel nicht, wie Gott die Karten gemischt hat. Seit Urzeiten verborgen gehalten wurde. Jetzt aber hat er seiner Gemeinde bekannt gemacht. Die Gemeinde des Herrn hat die Offenbarung, die Gemeinde des Herrn hat die Sendung, die Gemeinde des Herrn hat den Auftrag, bring der Welt Jesus. Geht hin in alle Welt. Vers 27, ihr sollt erzeigen, was für eine unermessliche Herrlichkeit er den Menschen aus allen Völkern bereithält. Denn dies ist das Geheimnis Jesus. Was für ein Geheimnis Gott bereithält. Seit Urzeiten. Lukas Kapitel 10, Vers 21 und folgende Verse. Und ich möchte euch motivieren. Leute, wir haben einen großen Sendungsauftrag. Jeder einzelne von uns. Egal wer du bist, auch wenn du noch so klein bist. Und hör mal, was die Bibel sagt. Der Kleinste im Himmelreich. Und wir denken, Johannes der Täufer war ganz groß. Der Kleinste von euch im Himmelreich ist größer als Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer war schon groß dem jüdischen Volke gegenüber. Sogar, dass die Pharisäer nicht antworten konnten, war die Taufe von Gott oder war die von den Menschen? Und die sagten, wir wissen es nicht. Das ist eine ganz schlaue Ausrede. Wenn Leute sagen, wir wissen es nicht, dann wollen sie nur nicht zugeben, nur nicht die Wahrheit sagen. Wir wissen es nicht. Johannes war in Vollmacht und Jesus sagt, der Messias, wenn er wiederkommt, wird in der Kraft des Elia kommen. Und in der Kraft des Johannes des Täufers. Das ist die gleiche Kraft. In der Kraft des Johannes des Täufers. Also, und größer als Johannes der Täufer. Lukas Kapitel 10. In der Stunde wurde Jesus vom Geist Gottes mit jubelnder Freude erfüllt und rief, Vater, Herr über Himmel und Erde, ich preise dich dafür, dass du dich den Unwissenden zeigst, was die Klugen und Gelehrten verborgen ist. Ja, Vater, so wolltest du es haben. Mein Vater hat alles in meine Macht gestellt. Nur der Vater kennt den Sohn und nur der kennt den Sohn, dem der Vater es zeigen will. Und dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, ihr dürft euch freuen, dass ihr das alles miterlebt. Weißt du, ich möchte in keiner anderen Zeit leben als heute. Wir haben uns unterwegs oder hier unterhalten mit Gerhard und gesagt, weißt du, wenn Paulus die technischen Mittel hätte, wie wir das haben, zum Beispiel unsere Internetpredigten, über 50.000 Mal sind in der letzten Zeit angeklickt worden, gehört. Oder hier, wir haben gestern nachgeguckt, weil wir unseren Kontakt im Internet gesetzt hat, in einem einzigen Monat 2.000 Klicks, die unser Kontakt gelesen haben, unsere Kontakte gelesen haben. Weißt du, wenn Paulus diese Möglichkeiten vom Internet gehabt hätte oder andere von Radio, Fernsehen und Flugzeug und so weiter, weißt du, was hätte der Mann gemacht? Wir haben hier die Möglichkeit, dass Gott durch uns wirkt. Und wenn wir unsere Stimme erheben, du musst nur deine Stimme melden. Die Zeitungen sagen, wenn du einen Leserbrief an die Zeitung schreibst, wenn es dir mal nicht passt, und dir passt manches bestimmt nicht, was die da schreiben und pinseln. Ein Brief an die Redaktion sind wie 1.000 Leser. Ein Brief an die Redaktion. Oder wenn du in den Sendern was Dummes siehst und das reizt dich und ärgert und provoziert dich und sagt, nein, das nehmen wir nicht an. Wenn du dorthin schreibst, gleich 10.000 Zuschauer, weil die anderen sind alle Feiglinge. Und der Mutige, nur die Mutigen, die sich melden, die werden ernst genommen. Und wir sind Repräsentanten Gottes. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wie viel Salz tut man im Kochtopf rein, wenn man eine gute Suppe kocht? Nur eine kleine Brise. Eine oder zwei Einheiten von Salz durchsetzen 100 andere Einheiten. Das ist Chemie. Nur ein Salzkörnchen und du musst nur ein Salzkörnchen sein und du hast sofort die Wirkung. Aber Jesus sagt, wenn das Salz dumm wird, wozu nützt es? Nicht einmal auf der Straße als Streusalz. Wir haben eine Sendung, wir haben einen Auftrag. Lasst unsere Berufung erkennen. Gott will durch uns wirken. Und dann sagte Jesus zu den Jüngern, ihr dürft euch freuen, dass ihr das alles miterlebt. Ich sage euch, viele Propheten und Könige wollten sehen, was ihr jetzt seht, aber sie haben es nicht gesehen. Und sie wollten hören, was ihr jetzt hört, aber sie haben es nicht gehört. Und das möchte ich jetzt nicht auf die Apostel beziehen, sondern ich denke, die Zeit, in der du und der ich lebe, ist noch viel spannender als die Zeit von denen. Weißt du, der Heilige Geist ist da. Wir haben so eine Erkenntnis. Daniel sagt, die Weisheit wird zunehmen und so weiter die Erkenntnis Gottes wird zunehmen in dem Maße, was wir heute alles von Gott wissen, was du weißt. das hat deine Großmutter nicht gewusst. Das hat dein Großvater nicht gewusst. Und die werden, die hätten sich die Finger abgeleckt, wenn sie Gottesdienste wie diese hätten besuchen dürfen. Und die haben Jahre Gottesdienste besucht. Die Freiheit in der Anbetung, so viel Freiheit, die wir heute haben für Gott, gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte. Die meisten, wenn die getauft worden sind, sind gleich um den Kopf kürzer geworden sind. Und wenn sie sich zu Jesus bekannt haben, dann wurden sie verfolgt und davon gejagt. Und heute, du darfst sagen, was du willst. Noch. Aber wir tun es. Und wir sollten es tun, noch viel mehr tun. Wir sollten von unserer Redefreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, von den Freiheiten, die wir haben, noch viel mehr Gebrauch machen. Und zwar zur Ehre Gottes. Und wir halten den Schnabel. Wir sind wie Hunde, die nicht mehr bellen und schweigen. Und während unseres Schweigens wütet und arbeitet der Teufel. Du musst nur an deinem Arbeitsplatz hingehen oder irgendwo hingehen und sagen, so nicht. Oder, da ist ein Frommer unter uns, vergib uns Gott. Du solltest Licht und Salz sein in dieser Welt. Und das Konfuzius hat gesagt, das kleinste Licht ist stärker als die dunkelste Dunkelheit. Leuchte an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Du musst nicht leuchten woanders, wo schon genug Licht ist. Da, wo kein Licht ist, da bring Licht hin. Da in deine Seniorenanstalt oder Heim oder Arbeitsplatz. Da, wo so Trübsal geblasen wird. Da Fenster aufmachen und eine Rap-Platte auflegen. Wenn du deine Senioren dann rappen siehst. Rappen ist gut für ihr Kreislauf. Und Arthrose. Und alles, was noch dazu gehört. Weißt du, die Leute, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und die Kinder sagen immer die Meinung. Sind immer ehrlich. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Gott hat uns so viel gegeben, wir sollten einfach nicht uns mutlos machen. Die Trumpfkarte. Tag X. Der Tag X kommt, wo Gott die Karte dann auf den Tisch legt. Wie hat er das alles gemacht? Und so lange durchgehalten. Und deshalb, wenn in deinem Leben noch so manche Sache da ist, weißt du, alles ist nichts anderes wie Hochzeitsvorbereitung. So geheimnisvoll wie jetzt dieser Geburtstag von meiner Frau. Mein Sohn hat nur gesagt, 2 Tage vorher, du kommst zu uns, aber du biegst in der Kirche ab. Und so weiter. Weißt du, alles so geheimnisvoll vorbereitet. Dann kam er da, wir haben uns ein Auge nicht getraut, wer alles da ist. Und genauso geheimnisvoll wird die Braut des Herrn zubereitet. Genauso geheimnisvoll, so hinterrum. Das ist das Gefährliche. Keiner weiß genau. Die einen kommen dann um 3 Uhr, die anderen um 5 Uhr, die anderen um 12 Uhr und plötzlich sind sie alle da. Und die anderen dann um 7 Uhr. Geheimnisvoll. Der Tag X. Wir werden noch ganz schnell, weißt du, wir erleben zuerst mal ein paar dunkle Stunden. Ein Augenblick und die Augenblicke sind ganz schnell vorbei. Die Angst in Jakob, Jeremia 30, Vers 1 bis 7, wo die Fische im Meer zittern. Das habe ich im Kontakt geschrieben, das muss ich euch jetzt nicht erzählen. Die ganzen Angstschreie der Hölle, der Unterwelt, wenn einmal diese Millionen von Arabern losmarschieren, das kann schneller gehen, die sind jetzt schon zerstritten und jetzt schon zerfahren. Wenn dies einmal losgeht, was dort im Nahen Osten sich zusammenbraut, und dann diese Klimakatastrophe, alles ist in der Bibel vorausgesagt. Ich werde die nächsten Tage predigen darüber. Alle diese Katastrophen, die werden kommen, aber wir sollen keine Angst haben, die sind nur diese kleinen, so die kleinen Bauern, die da ausgespielt werden. Das sind nur kleine Schachzüge für die Weltgeschichte. Das Große, wisst ihr, was das Große ist? Die Hochzeit des Lammes. Das ist das Große. Und auf das möchten wir uns vorbereiten. Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles kommt, bis das alles geschieht. Die Gemeinde wird weggeholt, plötzlich. Und plötzlich wird alles wiedererstattet. Weißt du, dieses Wiedererstatten, ich denke, dieses Wiedererstatten, die meisten Leute denken, wenn ich wieder mein Haus kriege, wieder meine Familie kriege, wieder mein Auto kriege, wieder meine Klamotten bekomme, wenn ich das wieder, was ich verloren habe, meine Gesundheit. Selbst wenn ich hier der gesündeste Mensch auf diesem Planeten Erde werde, muss doch sterben. Was nützt mir die Totenauferweckung? wenn ich 10 Jahre später doch sterben muss? Was nützt mir? Was nützt mir die gewaltigste Heilung, wenn ich dann doch eines Tages unter der Erde liege und das Gras von unten wachsen angucke? Was nützt mir das alles? Die Ewigkeit ist unsere Wiedererstattung. Die Ewigkeit ist unsere Wiedergutmachung. Die Ewigkeit ist unser Lohn. Und deshalb, wir sollten auf die Ewigkeit warten. Und Gottes Trumpfkarte ist die Ewigkeit. Gottes Trumpfkarte ist die Ewigkeit. Nicht für diese Welt leben wir. Wir müssen durch diese Welt durch. Das ist wie das Tal, um einen Berg zu ersteigen. Und wir müssen die Kämpfe hier durchmachen. Das bleibt uns nicht erspart. Aber wir haben ein anderes Ziel. Das ist die Trumpfkarte, die Ewigkeit. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Ich habe diese Tage, jemand schrieb, was machen Sie für die Umweltkatastrophe? Jetzt alle reden, also Klimakatastrophe, etc., etc. Und ich habe gesagt, mein Gott, was mache ich da? Oder man müsste was schreiben, man müsste was machen. Was mache ich überhaupt für die Klimakatastrophe? Und ich würde, weißt du, dann haben sie geschrieben, man muss die Lichter ausschalten. Ich dachte zuerst, blöde Leute, Lichter mal 5 Minuten ausschalten. Haben sie aufgefordert, man sollte der Gemeinde weiter sagen, 5 Minuten Lichter ausschalten da. Eiffelturm haben sie ausgeschaltet und manches andere haben sie auch ausgeschaltet. Klimakatastrophe. Was tun Sie als Christen gegen die Klimakatastrophe? Ich muss das vorstellen. So einen Brief kriege ich. Was tun Sie als Christen gegen diese Klimakatastrophe? Man sollte Autos, wenn man Autos kauft, niedrige Klasse kaufen, weniger Benzin verbraucht, etc. Was der mir alles geschrieben hat, ist Katastrophe. Also so viel Geld habe ich nicht, um einfach Klimakatastrophe zu verhindern. Und weißt du, und dann habe ich dieses Ding ins Gebet genommen, habe gesagt, mein Gott, was mache ich gegen Klimakatastrophe? Und dann kam mir eine Antwort, ich predige. Ich predige gegen die Klimakatastrophe. Gott sagt, es wird alles noch heißer werden. Es wird noch und es wird noch alles trockener werden. Wenn du Offenbarung liest auf das Reich des Antichristen, da sogar alles vertrocknete, alle sogar heiß wird und so weiter, dass den Menschen die Zunge raushängen wird und dass sie sogar Geschwüre bekommen werden, dass furchtbar wird. All das. Die Klimakatastrophe ist vorausgesagt. Aber dann für die Erlösten. Weißt du, was für den Erlösten kommt? Es wird sie keine Hitze treffen. Und dann hat Gott mir ein Wort gegeben aus Genesis Kapitel 8. Es wird aus was Gott Noah sagte. Und es wird nicht aufhören. Sommer und Winter. Herbst und Frühling. Es wird nicht aufhören Tag und Nacht. Es wird nicht aufhören Regen oder Kälte und Hitze. Also Kälte und Hitze wird nicht aufhören. Da können die Leute reden und machen und so weiter. Das ist alles Bluff. Und sie wird keine Hitze mehr treffen. Steht ausdrücklich in der Bibel, in der Offenbarung Kapitel 21. Keine Hitze treffen. Also das Beste, was wir tun können, ist predigen und uns auf die Ewigkeit vorbereiten. In der Ewigkeit werde ich keine Hitze brauchen. Ich werde keine Kälte brauchen. Ich werde kein Öl brauchen. Weißt du, die Leute haben, als ich noch in der Schule ging, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, hat man mir erzählt, wir müssen etwas tun. Wir brauchen neue Energiequellen. Und das damals war Öl. Kohle wird bald ausgehen. In so und so vielen Jahren haben wir bald gar keine Kohle mehr. Heute muss man Zechen schließen, weil niemand mit der Kohle was anfangen kann. Weißt du, der Teufel versucht uns ständig mit solchen Dingen unterhaltend auf Trab zu halten. Wir sollten auf den Herrn schauen. Und wir sollen uns auf den Herrn vorbereiten. Und der Gerechte wird nicht um Brot betteln. Der Gerechte wird keinen Mangel haben. Der Herr ist mein Hirte. Wenn das wahr ist, wenn das in der Bibel drinsteht, wenn Gott mich auf rechter Straße führt, dann offenbart sich das für mich. Und der Gerechte, ich mache euch Mut, Leute, lasst uns nur Gerechte sein. Lasst uns nur Gott vertrauen, lasst uns nur Heilige sein, lasst uns Nachfolger des Herrn sein. Dem wird nichts Gutes fehlen. Also der wird keinen Mangel an Guten haben. So steht's. Martin Luther, da bin ich jetzt bei Martin Luther irgendwo gelandet. Aber also der Gläubige wird dem Gläubigen wird nichts an Gutem fehlen. Das ist für mich Evangelium. Und ich halte mich daran fest. Und Gott wird sich durch dich offenbaren. Nicht durch die grünen Propheten oder gelben Propheten oder welchen Engel auch immer, sondern Gott wird sich durch Kinder Gottes offenbaren. Leute, das alles vergeht. Und das Meer war nicht mehr da. Stell dir mal vor, wir sind wie auf Mars nachher wieder. Das Meer war nicht mehr, das steht in der Bibel. Und die Erde floh und es wurde ja keine Stätte gefunden. Was wollen wir, wenn wir nichts was Besseres haben? Und Gott will seinem Volk, seinen Kindern was Besseres geben. Ewige Hoffnung. Was hast du in deinem Herzen? Hast du diese ewige Hoffnung? Und wenn du diese ewige Hoffnung hast, dann kannst du auch anderen sagen, verlier den Kopf nicht, egal was es ist. Auch wenn es mal kleine Probleme sind, denn wir haben meistens nur körperliche Probleme, finanzielle Probleme, berufliche Probleme, familiäre Probleme, verlier den Kopf nicht. Es gibt noch eine Heimat dort in der Höhe. Es gibt noch ein Zuhause. Es gibt noch was Besseres. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Und die Welt wird mit ihrer Lust vergehen. Denen wird der Spaß vergehen und die Spaßgesellschaft nimmt langsam aber sicher ab. Alles wird teurer. Aber die auf den Herrn harren, haben immer neue Freuden. Die haben neuen Spaß. Und die freuen sich an was Neuem, was Besonderes. So, ich möchte euch Freude machen, nicht nur an sich, dass ihr innen drin freut und sagt, oh, ich bin so glücklich. Ich und der Herr Jesus. Nein, der Herr Jesus möchte noch viele andere Freunde haben. Und durch dich will er noch andere bekommen. Und andere erreichen. Andere anstecken. Jetzt geht Darmgrippe rum oder Darmvirus. Du solltest so einen himmlischen Virus in dir tragen und einen nach dem anderen anstecken. Einen nach dem anderen anstecken. Mit dem göttlichen, himmlischen, glücklichen Virus. Anstecken mit dem Himmel. Ja, ja. Anstecken. In Argentinien. Ich glaube in Argentinien, Buenos Aires oder war es in Brasilien. Also auf jeden Fall in Südamerika. Da haben welche Diebe Plutonium rausgeschmissen auf Müllhalde. Und da sind Kinder, haben das gefunden und gespielt und geguckt und gerochen und so weiter. 200 Kinder waren verstrahlt, radioaktiv verstrahlt. Die haben keine Ahnung gehabt und die musste man einbetonieren, weil die immer noch strahlen. Weißt du, was für mich das Bild ist? Wenn wir Gottes Herrlichkeit berühren, wir sind radioaktiv. Die Trumpfkarte Gottes. Du bist radioaktiv. Wenn du einen anfasst, der kriegt einen Schlag. Die Herrlichkeit, wir sollten so stark sein, dass Gott sich durch uns so offenbart, wenn wir jemanden in die Augen gucken, wenn wir jemanden an die Hand geben, wenn wir jemanden grüßen, wenn wir jemanden anrufen, dass der spürt, hinter dem steht Gott. Egal wer es ist, ob es Bürgermeister ist oder Kanzler ist oder Hinz und Kunz und Müller und Meier. Wenn der spürt und die Menschen müssen abspüren, was der glaubt, das ist wahr. Das stimmt. Das ist echt. Das ist wahr. Und zu dem steht er. Das kann er mit seinem Leben unterschreiben. Und was du nicht mit deinem Leben unterschreiben kannst, vergiss es, es ist Schmarrn. Nur was du mit deinem Leben unterschreiben kannst, das ist echt. Kannst du mit deinem Leben, mit deinem Blut unterschreiben? Wir sollen testen. Kannst du für deinen Jesus in den Tod gehen. Ja, ja. Die alten Christen bis ins 3. Jahrhundert haben gelehrt ihren Leuten, ein Christ muss bereit sein für 3 Sachen. Zu beten, sofort, wenn ich sage, Schwester, bete, dann betest du. Zeugnis zu geben, auf der Stelle, dass du was von Jesus erzählst, von Jesus was weitergibst. Und das Dritte, was die ersten Christen von ihren Gläubigen oder die Bischöfe von ihren Gläubigen erwarten, dass du für Jesus stirbst. Keine Diskussion. In der Arena. Und das mit Freuden sogar tust für deinen Herrn Jesus Christus. Und die haben ihr Leben nicht wert geachtet. Sie haben dadurch die Gemeinde begründet. Die Kirche wäre nie Kirche heute. Die Gemeinde Jesu wäre nie Gemeinde geworden, wenn nicht diese Tausende und Abertausende Märtyrer. Und das ist sogar ein Siegel in der Bibel oder ist die Seelen unter dem Altar, die Märtyrer. Wenn die nicht gegeben hätte, die Märtyrer in Russland oder im Kommunismus, wenn es die nicht gegeben hätte, gäbe es heute drüben kein Christentum. Stehen wir zu dem, was wir sagen? Glauben wir das, was wir sagen? Leben wir das, was wir sagen? Oder sind wir nur Maulhelden? Sind wir oft. Gott möge uns vergeben. Wir wollen Helden Gottes sein. Amen. Lass uns aufstehen. Und lass, dass Gott sich durch uns offenbart. Gott will durch uns wirken. Und die Helden Davids, das waren Leute, die beim König Schulden hatten, die mit dem König nicht zufrieden waren und die sonstige Probleme hatten. Und aus diesen Helden, aus diesen Versagern beim König, bei der Gesellschaft, sind Helden Davids geworden. Und zählt auf, das sind meine Helden. Lasst uns Gott preisen und anbeten. Und Lilian, kannst du vielleicht ans Klavier? Und wir wollen Gott die Ehre geben. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen gebrauchst, jeden Einzelnen mächtig segnest und jeder ein Kanal des Heiligen Geistes wird. Der Vater Vater im Himmel braucht Flussbetter. Oder der Heilige Geist braucht ein Flussbett. Gott sagt mir, der Heilige Geist kann nur wirken, wenn er ein Flussbett hat. Wenn er zu den Menschen fließen kann. Und wir sollen die Herrlichkeit Gottes kanalisieren zu den Menschen in unserer Umgebung. Gar nicht so weit. Was nützt es, wenn du in Afrika Menschen erreichst, aber zu Hause niemand erreichen kannst? Gott will, dass wir hier zu Hause erreichen. Und denke dran, du bist eine Trumpfkarte Gottes in seiner Hand. Mit dir, mit einem Schlag, gibt es einen Dominoeffekt in deiner Umgebung. Ein Dominoeffekt. Plötzlich fallen Tausende. Weißt du, wir fragen uns manchmal, oh Gott, und wir sollten wirklich ernstlich beten. Und vielleicht sollten wir das hier in Berlin besonders tun. Denn Berlin ist dafür reif. Und Berlin hat die Voraussetzungen dazu. Da war in Damaskus ein lieber Bruder. Und er hat gesagt, lieber Gott, ich möchte einen großen Fisch mal fangen. Ich möchte dir einen großen Fisch bringen. Ich will nicht viele Fische. Einen großen, anständigen Fisch möchte ich dir bringen. Mach mich zum Menschenfischer. Und plötzlich sagt der Heilige Geist, da ist ein Fisch. Der hat schon angebissen. Saul von Tarsus. Und durch diesen Saul von Tarsus, wo er, dieser Ananias, zum Herrn geführt hat, dieser Saul von Tarsus, was hat der Kerl für Gott getan? Was wir brauchen, lass uns heute Abend beten, dass Menschen wie Saul von Tarsus uns an die Angel gehen. Natürlich, Herr, ich habe Angst. Ich habe schon so viel Schlechtes von diesem Mann gehört. Ich fürchte mich, aber vielleicht will Gott, dass du diesen Angel so rausziehst. Und wenn du kannst nicht gehen, aber deine Nachfolger werden für Gott arbeiten. Und immer die Nachfolger, egal von wem, die haben Gottes Werk getan. Und Gott sucht, dass du Nachfolger findest. Wo kannst du so einen Saul von Tarsus an die Angel ziehen? Vater, zeig uns, dass wir so einen Saul von Tarsus hier in Berlin an die Angel ziehen oder wo auch wir auch immer sind. Herr, dass wir einen Menschen für dich erreichen, der vielleicht kaputt ist heute Abend, der vielleicht am Ende ist, der vielleicht, so wie dieser Alexander dort in der Geschichte der Genfer Bibelgesellschaft, Herr, einen Menschen, der die Welt auf den Kopf stellt. Wir können das nicht. Wir schaffen das nicht. Aber du tust es. Ich habe dieser Tage mich so riesig gefreut. Wir haben diesen Olympiasieger Schumann taufen dürfen. Und bei der Taufe hat meine Frau eine Offenbarung bekommen. Die, die jetzt getauft werden, die werden größere Werke tun, als ihr es getan habt. Und schon ein paar Mal jetzt die letzte Zeit sehe ich den im Fernsehen, wie er von seinem Glauben schwärmt, von seinem Glauben redet, als Biathlon-Sieger, Olympiasieger. Und so weiter, wie der seinen Glauben bezeugt. Er ist jetzt in einer Gemeinde und er arbeitet jetzt als Trainer. Er kehrt den Dreck mit dem Besen zusammen und er redet von seinem Glauben. Dann hat er gesagt, früher habe ich die Leute vergewaltigt. Ich wollte sie alle mit Gewalt bekehren. Jetzt bete ich und jetzt lebe ich denen Christus vor. Und immer wieder kommt so ein Zeugnis im Fernsehen. Nachfolge, die anderen machen's. Und ich denke, es ist so wichtig, wir sollten Zeichen setzen. Zeichen, dass andere die Spuren hinterlassen, wo andere weitergehen können und Jesus dienen. Halleluja. Vater, ich danke dir. Preis Gott. Wir singen einen Chorus und beten und fragen, Herr, wie kann ich schöpferisch, kreativ für dich sein? Herr, wie kannst du mich richtig führen? Morgen werden wir noch an diesem Thema weitermachen. Weißt du, wie Gott uns führt? Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Das macht der liebe Gott. Herr, wir möchten deinen Willen tun in allem, was wir vornehmen und unternehmen. Halleluja. Wir singen. Kleine Geschichte. Können noch eine Sekunde Platz nehmen. Beim Beten ist mir diese Geschichte eingefallen. Die will ich euch erzählen noch ganz schnell. In Florenz. Einer der Medici haben da ein Preisausschreiben gemacht oder die wussten, in der Stadt ist ein großer Künstler. Aber der andere, der Junge, der hat behauptet, ich kann genauso gut malen und zeichnen und bin genauso ein großer Künstler wie der berühmte Künstler. Und dann haben diese Medici gesagt, gut, beweise es. Wir zahlen jeden Preis, beweise es. Und dann kam zu einem Wettstreit. Also auf der Seite sollte der alte Künstler sein Kunstwerk vollenden und auf der anderen Seite des Gebäudes der andere. Und jeder hinterm Vorhang, keiner weiß, was der andere macht. So, und jetzt pinseln sie, jetzt arbeiten sie, sie haben so und so viel Zeit, Vorgabe gehabt und jetzt sollen sie das Kunstwerk darstellen oder präsentieren. Und dann kommt der Tag der Wahrheit, die Stunde der Wahrheit. Der andere hat fleißig gearbeitet, der junge Künstler und auch der alte Künstler und so weiter. Und dazwischen haben sie sich immer gestritten, ich bin besser wie du. Ich bin besser wie du. Und so weiter. Und jetzt, die Leute wollten wissen, die ganze Stadt war in voller Aufregung, wer ist jetzt der bessere Künstler? Zuerst kommt der Alte natürlich, den Alten sollte man ehren. Der Alte macht seins und alle staunen. Oh, was der geleistet. Dieses wunderbare, großartige Bild. Und jetzt wollen wir sehen, ob der andere auch so schön gemalt hat. Und der andere, und der hat auch genauso fleißig gearbeitet wie der. Und dann wird sein Vorhang aufgemacht. Was hat er gemacht? Nichts. Nur ein Spiegel. Nur, bitte? Und den Spiegel hat er so poliert und so, dass es reflektiert. Und als der Vorhang aufzog und das Bild des Alten in seinem Spiegel reflektierte, haben die Leute gesagt, nein. Also das ist ein Genie, das ist ein wahrer Künstler, der hat nur nichts anderes gehabt, wie einfach poliert, poliert, poliert und so poliert mit so einer, auch mit den ganzen Reflexionen und so weiter, dass das Bild von da drüben großartiger rauskommt als das Bild des alten Künstlers. Und das ist, wie Gott will, dass du und ich seine Herrlichkeit reflektieren. Wir müssen keine großen Künstler sein und wir wissen, dass wir nichts sind, aber wir müssen polieren, polieren, polieren an unserem Image, an unserem Selbst, an unserem Ich, an unserer Natur, an unserem Wesen, polieren, dass das Bild des Meisters so rüberkommt. In einer fantastischen Art und Weise. Gott segne uns.